Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wie umgehen mit Protestaktionen auf dem Hochschulcampus? Ein Brief von Berliner Hochschuldozenten sorgt für Diskussionen und teilweise heftige Reaktionen. Die ordnen wir hier gleich ein. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon von Campus und Karriere Regina Brinkmann. Hallo. Protest gegen den Krieg in Gaza. Der hat inzwischen nicht nur die US-amerikanischen Universitäten erreicht. Auch hierzulande gibt es Protestaktionen, über die wir hier in Campus und Karriere auch schon berichtet haben. Vor allem die an der Freien Universität Berlin bekommen gerade sehr viel Aufmerksamkeit. Ein Protestcamp wurde dort am Dienstag von der Polizei aufgelöst und noch am Mittwoch verfassten daraufhin Berliner Hochschuldozenten und Dozentinnen einen offenen Brief, in dem sie die Räumung kritisierten, auch weil sie sich als Lehrende verpflichtet sehen, ihre Studierenden zu schützen, heißt es dort wörtlich. Mein Kollege Sebastian Engelbrecht hat das Schreiben gelesen. Herr Engelbrecht, wie genau stellen sich die Hochschuldozenten vor ihre Studierenden, die sich an den Protesten beteiligen?
Ja, in dem offenen Brief verteidigen die Dozentinnen und Dozenten das Recht der Studentinnen und Studenten auf friedlichen Protest. Dieses schließe auch die Besetzung des Unigeländes ein. Und die Versammlungs- und Meinungsfreiheit seien eben grundlegende Rechte, die auch und gerade an den Universitäten zu schützen seien. Das Präsidium der Freien Universität habe mit der Räumung durch die Polizei eine Pflicht verletzt, nämlich das Protestcamp eben räumen zu lassen, ohne den Demonstranten ein Gesprächsangebot zu machen. Und gemeint ist damit die Pflicht, so lange wie nur möglich eine dialogische und gewaltfreie Lösung anzustreben, so heißt es in dem Brief der Dozenten. Und sie fordern dann, von Polizeieinsätzen abzusehen und auch von einer künftigen strafrechtlichen Verfolgung der Aktivisten abzusehen.
Nur, dass wir mal eine Vorstellung von der Dimension dieses Protestes unter den Dozenten bekommen. Wie viele Dozentinnen und Dozenten haben sich denn an diesem Brief beteiligt? Oder gibt es auch Stimmen an der FU, die das anders sehen?
Also insgesamt haben sich ungefähr 600 Dozentinnen und Dozenten beteiligt, davon 300 Dozenten an Berliner Hochschulen und Universitäten und davon ein Teil ist an der Freien Universität beschäftigt. Es gibt an der FU aber 4.660 Beschäftigte, das sind nicht alles Beschäftigte im akademischen Bereich, also es ist letztlich unterm Strich ein kleiner Teil der FU-Beschäftigten und darauf hat auch die stellvertretende FU-Präsidentin vor kurzem aufmerksam gemacht. Es gibt hier um 150 bis 200 Protestierende, wenn wir mal auf die Studentinnen und Studenten blicken. Und die Universität habe doch 33.500 Studentinnen und Studenten. Es gehe also bei diesen Protesten sowohl der Studierenden als auch der Dozierenden um einen kleinen Teil von Universitätsangehörigen.
Gleichwohl ist die Kritik ja auch an der Leitung der Freien Universität und auch an andere Hochschulleitungen in Berlin sehr massiv. Wie geht denn die FU damit um?
Ja, ich habe eben gerade mal bei der Freien Universität nachgefragt und die Freie Universität hat mir eine Stellungnahme geschickt. Die Hochschulleitung nehme kritische Stimmen von Mitgliedern der Freien Universität Berlin sehr ernst und werde sich damit auch weiterhin auseinandersetzen und Gespräche führen, so heißt es in der Stellungnahme der Pressestelle der Freien Universität. Auch die Initiatoren des Schreibens werde die Hochschulleitung zeitnah zu einem Gespräch einladen. Also mit den Dozentinnen und Dozenten will man den Dialog aufnehmen.
Wie viel Unterstützung erfährt der Brief der Berliner Uni-Dozenten denn bei Studierenden?
Ja, bei Studierenden ist das natürlich sicherlich sehr unterschiedlich, aber auf institutioneller Seite gibt es eine Stellungnahme des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften und die sagen, bei den aktivistischen Studierenden gäbe es eine rasche Radikalisierung und sie verbreiteten propagandistische Falschinformationen. Es gäbe da eine antisemitische Rhetorik auf den Campi. Und es sei zu beobachten, eine Instrumentalisierung des Krieges in Gaza und des daraus resultierenden Leids der Bevölkerung für antisemitische Hetze. Also die Auflösung dieser Camps ist aus der Sicht des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften gerechtfertigt und sogar auch notwendig. Das ist ja eine wichtige Stellungnahme aus der Studierendenschaft.
Und lassen Sie uns nochmal zusammenfassend auf die Herausforderungen jetzt schauen, vor denen Hochschulen auch wie die FU jetzt stehen. Also einerseits Protest zu ermöglichen, andererseits aber auch jüdische Studierende oder Nicht-Teilnehmende an diesen Protesten vor verbaler und körperlicher Gewalt gegen sie zu schützen.
Ja, das ist natürlich problematisch. Ich würde aber an dieser Stelle gerne einmal eine jüdische Studierende zu Wort kommen lassen von der jüdischen Studierendenunion. Alexandra Kriukow sagt Folgendes über ihre Lage.
Wir fürchten vor allem die Aussagen, die da fallen und vor allem, dass diskutiert wird, ob das jetzt okay ist oder nicht, weil die ernsthafte Realität, die daraus resultiert für jüdische Studierende, ist, dass sie sich weiterhin nicht an die Uni trauen, noch mehr nicht an die Uni trauen. Und jetzt vielleicht, um über die letzten 6 Monate zu reden, das ist auch nicht neu.
Das ist die große Herausforderung für die Universitäten im Moment.
Nachdem die Polizei ein Protestcamp an der FU aufgelöst hat in Berlin, melden sich mehr als 300 Hochschuldozenten in einem offenen Brief zu Wort und mahnen, dass die Versammlungsfreiheit geschützt werden müsse. Sebastian Engelbrecht hat die Reaktionen darauf für uns zusammengefasst und eingeordnet. Vielen Dank nach Berlin. Jugendliche und junge Erwachsene, die sympathisieren immer stärker mit rechtspopulistischen Parteien. In einer Umfrage unter 14- bis 29-Jährigen gaben 13% der Befragten an, die AfD wählen zu wollen. Für die Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit ist das wenig überraschend. So sei doch die Jugend bei der Politik aus dem Blick geraten. Kommunen würden die Jugendarbeit gerade massiv herunterfahren, warnt die DGSA. In welchem Umfang in diesem Bereich eingespart wird und welche Folgen das hat, das habe ich Ihren Co-Vorsitzenden Dieter Röhl vor dieser Sendung gefragt.
Ja, man muss zum einen sagen, dass die Jugendarbeit ein sehr breites Feld ist. Also wir sprechen da über ganz verschiedene Dinge. Wir sprechen da über Jugendzentren, wir sprechen über Jugendbildungsstätten, wir sprechen über Schulsozialarbeit. Das ist ein recht breites Spektrum. Und wir können allerdings feststellen, dass die Zahl der sozusagen institutionalisierten Formen, also Jugendbildungsstätten beispielsweise, sehr rapide abgenommen hat, abnimmt weiter, schon von 1990 an. Und dass jetzt zwar die Kommunen einiges ausgeben für die Jugendhilfe, und davon wäre die Jugendsozialarbeit ein Teil, aber dass vor allem für Tageseinrichtungen und für Hilfen zur Erziehung und die in diesem Zusammenhang ja besonders wichtige auch politische Jugendbildung fällt dort sozusagen ziemlich ab.
Und welche Entwicklungen beobachten Sie dann dort, wo Sozialarbeit, Jugendzentren, politische Bildung etc. eingespart werden?
Ja, im Grunde kann man erstmal sagen, unabhängig von dem Thema des Rechtsrucks, dass es natürlich Jugendlichen immer schon gefehlt hat, in jüngsten Jahren, auch in den letzten Jahrzehnten kann man sagen, an Orten, an denen sie erstmal so sein konnten, wie sie halt sind, sich auszuprobieren, sich zu finden, sich zu entwickeln. Also das ist in dem Sinne keine neue Entwicklung, immer dort. Kommunen reagieren häufig mit solchen Maßnahmen, denn wenn Jugendliche auffällig werden, in Anführungszeichen. Also wenn sie irgendwo abhängen, wenn sie die Erwachsenen stören. Und dann wird immer darauf reagiert. Und im Umkehrschluss kann man eben sagen, dass diese Jugendbildungsangebote, Jugendzentren, Jugendarbeitsangebote im Grunde präventiv ansetzen. Sie schaffen dort Räume, wo es einen Bedarf gibt, eben an Orten von Jugendlichen. Und der ist nicht die Schule alleine, der ist auch nicht die eigene Familie. Und dort, ja, sich einfach zu entfalten, Musik zu machen, zu lernen, sich zu treffen. Das ist sozusagen dieses Wechselverhältnis, wo wir sagen, also wo diese Plätze nicht gegeben sind, suchen sich Jugendliche natürlich andere Plätze oder andere Orte, an denen sie sein können.
Und können Sie in irgendeiner Weise mit Zahlen belegen, dass dann in diese Lücken auch rechte Gruppen vorstoßen, da wo Jugendsozialarbeit weniger stattfindet?
Ja, das ist noch ganz schwer. Da ist die Forschung noch nicht so weit. Da sind wir noch ganz schwer, also können wir ganz schwer das wirklich quantifizieren. Aber es gibt eben unter dem Begriff auch der rechten Landnahmen durchaus Berichte aus vielen Kommunen, dass dort, wo es keine kommunalen Angebote gibt, dann also zum Beispiel Jugendverbände aus dem rechten Spektrum solche Orte anbieten, Jugendzentren eröffnen, also Themen besetzen, die wir eigentlich von der demokratischen Gesellschaft her anders besetzen wollten. Aber an sozusagen zumindest mir nicht bekannt, an konkreten Zahlen fehlt es dort, wie die Verschiebungen tatsächlich aussehen.
selbst wenn jetzt die Kommunen ja ihre Einsparungen zurückdrehen oder ihre Programme auch anders auflegen würden, so in ihrem Sinne, wären denn überhaupt genug Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen auf dem Markt verfügbar?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist das nächste große Thema. Wir haben also einen Rückgang von Studierendenzahlen ja insgesamt. Das hat es mit dem demografischen Wandel zu tun. Aber gerade in der sozialen Arbeit haben wir dort ein riesiges Thema. Wir haben in manchen also Randgebieten der Bundesrepublik für Studierende eher unattraktive Studienorte, haben wir ein wirkliches Problem, weil die Studienplätze nicht ausreichend belegt werden. Aber wir haben eben bundesweit auch einen Trend, dass immer weniger Studienplätze überhaupt angeboten werden, auch in den Metropolregionen, in den großen Städten, sodass es dort zusammen mit dem demografischen Wandel zu einem Fachkräftemangel kommt. Und der wirkt sich auf alle Bereiche der sozialen Arbeit aus, aber natürlich dann auch in der Jugendarbeit. Hm. Hier gibt es also vielerorts dann also tatsächlich auch freie Stellen oder Stellen. Wir haben in der Jugendarbeit es sehr häufig auch damit zu tun, dass diese Stellen, dass diese Tätigkeiten dann von Ehrenamtlichen ausgefüllt werden, was per se auch erstmal kein Problem ist. Aber es braucht natürlich für bestimmte politische Bildungsarbeit oder auch für Jugendarbeit auch gerade die Frage, wie bestimmte Bedarfe aufgenommen werden können, wie man vermitteln kann in andere Beratungsstellen, braucht es natürlich auch die entsprechende Professionalität. Und die mangelt natürlich dann den Ehrenamtlichen.
Das sagt Dieter Röhe von der Deutschen Gesellschaft für Sozialarbeit über die Einsparungen bei der Jugendarbeit und ihre möglichen Folgen. Bildungschancen, die sollten ja eigentlich nicht vom Elternhaus abhängen und auch nicht von der Postleitzahl, also von der Kommune, in der Kinder eine Schule besuchen. Doch in der Realität sieht es dann oft anders aus. Das macht auch ein Rechtsstreit deutlich, der sich über viele Jahre hinzog. Eine Initiative setzte sich in Baden-Württemberg für eine kostenlose Schülerbeförderung ein, denn im Gegensatz zu zahlreichen anderen Bundesländern müssen die Eltern schulpflichtiger Kinder dort je nach Kommune die Kosten ganz oder teilweise übernehmen. Was das für die Familien bedeutet, Thomas Wagner hat darüber unter anderem mit betroffenen Eltern und Kindern gesprochen.
Also wir stehen so ungefähr so um 6 Uhr auf und um 6:45 kommt dann der Bus.
Wir müssen auf jeden Fall einmal umsteigen und dann geht's weiter.
Manchmal bekommt man auch keinen Sitzplatz mehr.
Meine Klassenkameraden aus Walze müssen meistens sogar eine Stunde später erst aufstehen, können dann zur Schule laufen.
Schultag für Schultag das gleiche mühsame Spiel. Von ihrem Wohnort, der oberschwäbischen Kleingemeinde Wolfegg, fahren die Geschwister Cosima und Moritz Kühners mit dem Schulbus ins Gymnasium in der nächstgelegenen Stadt Bad Waldsee. Schülerschicksal auf dem flachen Land. Doch das Ganze geht nicht nur an die Nerven der Kinder, sondern auch an den Geldbeutel der Eltern.
Natürlich, das kostet für jedes Kind monatlich über 30 Euro. Das muss man sich natürlich auch erstmal leisten können, auch als alleinerziehende Mutter.
Rechnet Marion Kühners vor. Andere Familien mussten sogar deutlich mehr bezahlen.
Ja, das waren aufs Jahr gerechnet, waren das über 2000 Euro für zwei schulpflichtige Kinder.
Schildert Brigitte Reuter von der baden-württembergischen Initiative Eltern für Elternrechte den Fall einer Familie aus Waldenbuch bei Tübingen, deren Kinder eine Gemeinschaftsschule in einem Nachbarlandkreis besucht haben. Da jede Kommune selbst die Schülerbeförderung in Rechnung stellen kann, wurden dann gleich mal die Kosten für zwei Landkreise fällig. Stefan Erdle, Mitbegründer der Elterninitiative, sieht dabei elementare Rechte von Kindern und Eltern verletzt. Stein des Anstoßes ist für ihn,
dass es eine Ungleichbehandlung gibt.
Und zwar zwischen den Kindern, die auf dem flachen Land wohnen, und den Kindern aus der Stadt, die zu Fuß in ihre Schule gehen können.
Also wir haben ja in unserer Landesverfassung einen Paragraph 11, da steht drin, dass unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen eines Schulkindes der Zugang zu dem öffentlichen Schulwesen in der Vollzeitschulpflicht gewährleistet sein muss. Das bedeutet, dass man die Kosten für die Eltern und die Schüler eben auf Null setzt.
Für dieses Ziel setzt sich die Initiative Eltern für Elternrechte seit über 8 Jahren ein, auch vor Gericht. Klagen vor dem Verwaltungsgericht Sigmaringen, vor dem Verwaltungsgerichtshof Mannheim, vor dem Bundesverwaltungsgericht und dem baden-württembergischen Verfassungsgerichtshof führten allerdings nicht zum Erfolg. Zuletzt hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine entsprechende Klage erst gar nicht zur Verhandlung angenommen. Durchgehende Begründung: Die Finanzierung der Schülerbeförderung liege in der Regelungskompetenz des jeweiligen Bundeslandes. Doch was juristisch korrekt ist, muss politisch noch lange nicht legitim sein. Das zeige ein Blick auf die benachbarten Bundesländer Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz, meint Stefan Ertle.
Also die anderen Bundesländer sagen jawohl, wir haben ein kostenfreies öffentliches Schulsystem. Also alle Bundesländer erhalten Regularisierungsmittel für den Schülerverkehr und für den ÖPNV. Und andere Bundesländer nehmen eben aus diesen Regularisierungsmitteln die Mittel, um Eltern freizustellen.
Die baden-württembergische Landesregierung wiederum kontert, andere Bundesländer andere Erstattungssitten.
Der Schulbetrieb und auch die Schülerbeförderung sind im föderal organisierten Bildungswesen in den Ländern unterschiedlich geregelt. In Baden-Württemberg wird der Weg zur Schule grundsätzlich dem Verantwortungsbereich der Schüler und Eltern zugeordnet. Die Durchführung der Schülerbeförderung obliegt den Schulträgern. Für die Erstattung der Schülerbeförderungskosten sind somit die Stadt- und Landkreise zuständig.
Heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme des baden-württembergischen Kultusministeriums. Der schwarze Peter liegt demnach bei den Kommunen. Tatsächlich übernehmen in Baden-Württemberg manche Landkreise einen Teil der Kosten, andere erstatten aber keinen müden Cent. Aus Sicht der Initiative Eltern für Elternrechte ein unbefriedigender Zustand. In einem offenen Brief an Landespolitiker fordern Brigitte Reuter und Stefan Ertle, dies zu ändern.
Aufgeben ist nicht. Dazu steckt zu viel Herzblut in der ganzen Sache.
Nein, aufgeben ist selbstverständlich nicht. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, wie geht's weiter. Die Politik sind diejenigen, die könnten das sofort ändern.
Etwa 200.000 Pflegekräfte fehlen aktuell. Das ist nicht neu. Diese Zahl haben Sie vielleicht schon häufiger bei uns hier im Programm gehört. Auch nicht neu ist, dass gezielt Pflegekräfte aus dem Ausland angeworben werden, um diese Lücke zu schließen. Nicht alle Angeworbenen bleiben allerdings. Sie scheitern weniger an den Anforderungen im Krankenhaus als vielmehr an sozialer Kälte in ihrer neuen Heimat, an fehlender Integration und manchmal auch an Rassismus. Hier sollen Integrationsbeauftragte helfen, die Krankenhäuser und manchmal auch Kommunen beschäftigen. Eine von ihnen erhält am Sonntag, am Tag der Pflege, die Auszeichnung als Deutschlands beste Pflegerin. Claudia van Laak hat sie an ihrem Arbeitsplatz in Berlin-Kreuzberg getroffen.
Wer mit Stefanie Giert im Urban-Krankenhaus unterwegs ist, der sieht und hört eine Krankenschwester, die immer wieder jemanden umarmt und die gerne laut lacht. Auf der Chirurgie umarmt sie Hussein Rabi, einen Krankenpfleger aus Tunesien.
Wir haben ja ein sehr besonderes Verhältnis. Also ich meine, das ist halt
ihr Sohn.
Ja, so sieht's aus.
Manchmal Freundin, manchmal strenge Mutter, aber immer ein großes Herz. So beschreibt Stefanie Giert ihr Verhältnis zu den 20 Krankenpflegern und Schwestern, die vor einem Jahr von Tunesien in die Hauptstadt gezogen sind, um ein Angebot des landeseigenen Krankenhauskonzerns Vivantes anzunehmen. Die 53-jährige Stefanie Giert ist die Integrationsbeauftragte. Sie kümmert sich um die Pflegekräfte aus dem Ausland.
Ich hatte auch Respekt. Wie sind tunesische Männer? Wie reagieren die auf mich, ne? Und ich hätte mich irre machen können. Ne? Ich hätte mich beeinflussen lassen können von vielen Stimmen. Aber ich habe gesagt, nee, ich warte ab. Ich habe noch nie so viel Respekt gegenübergebracht bekommen wie von diesen jungen Herren.
Stefanie Giert schaut hoch zum großgewachsenen 26-jährigen Hussein Rabi. Beide tragen eine weiße Hose und einen roten Kittel.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir beide könnten zusammen Nachtdienst machen. Ne? Und das wäre richtig cool, oder?
Ja. Dann machen wir das.
Ja, oder?
Natürlich war nicht alles eitel Sonnenschein für die tunesischen Pflegekräfte. In ihrem Heimatland ist die Arbeit im Krankenhaus anders aufgeteilt als in Deutschland. So übernehmen sie in Tunesien nach ihrem Pflegestudium sehr viel mehr ärztliche Tätigkeiten als in Deutschland. Und in der Regel kümmern sich die Familien um die Patientinnen und Patienten. Waschen sie zum Beispiel.
Ich war ein bisschen schockiert wegen dieser Waschen und alles, weil ich habe da fast nie gemacht. Aber ja, ich habe damit gewohnt und jetzt ist alles okay.
Es ist ja immer was anderes, ob bei Bewerbungsgesprächen dir jemand sagt, könntest du dir vorstellen, eine Frau oder einen Mann zu waschen? Und dann stehst du selber vorm Bett und denkst so, aha. Und die Angst zu nehmen und auch diese Überwindung und dann halt nicht so nur Wischiwaschi machen, sondern nee, da muss man dann schon mal reingehen. Ne?
Ein anderes Thema, der Rassismus gegenüber ausländischen Pflegekräften. Im Urban-Krankenhaus ist das kaum ein Problem, haben doch auch viele Patientinnen und Patienten ausländische Wurzeln. Trotzdem musste auch Hussein Rabi erleben, dass sich ein Patient von ihm nicht waschen lassen wollte.
Weil ich kein Deutscher war.
Und was hast du da gemacht?
ach nichts, ich habe das ignoriert. Und ich habe ihm gesagt, entweder sie lassen mich das machen oder das machen wir das nicht.
Das ist halt auch unsere Zukunft. Ja, da müssen wir auch ein bisschen schützen.
Die gebürtige Berlinerin arbeitet seit 35 Jahren im Krankenhaus. Trotz dieser langen Zeit wirkt sie weder überfordert noch ausgebrannt. Während andere Krankenhäuser davon berichten, dass aus dem Ausland angeworbene Fachkräfte auch aus Heimweh und wegen mangelnder Integration wieder zurückkehren, kann Stefanie Giert eine Erfolgsmeldung verkünden.
Fakt ist einfach, dass ich halt sehr stolz darauf bin, dass bis jetzt alle Menschen, die hierher gekommen sind, auch hier geblieben sind und auch hier bleiben wollen. Es soll ja auch sich rumsprechen, ne? Also so nach dem Motto, ja, am Klinikum am Obern kannst du dich wohlfühlen.
Was auch Stefanie Giert zu verdanken ist. Bevor neue Pflegekräfte ins Urban-Krankenhaus kommen, liest sie sich ein. Aus welchem Land kommen sie? Welche religiösen und kulturellen Besonderheiten gibt es? Was muss man im Krankenhaus im Umgang mit den Neuen beachten? Ihr Credo: Integration ist keine Einbahnstraße.
Nein, und ich glaube, das dürfte auch niemals so sein. Und ich glaube, das muss halt auch ja draußen so gelebt werden.
Von fehlenden Fachkräften war in dieser Sendung ja häufiger die Rede. Wir nehmen dieses Thema auch mit in unsere nächste Sendung am morgigen Samstag. Ab 14.05 Uhr geht es um die Frage, wie Unternehmen nicht nur Fachkräfte binden können, sondern wie sie fördern und auch halten können. Wenn Sie dazu jetzt schon gute Ideen und Vorschläge haben, schreiben Sie uns gern an campus@deutschland.de oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter unter der 00800 4464 4464. Am Mikrofon dieser Sendung war Regina Brinkmann. Danke, dass Sie dabei waren.